Tageszeitung Podcast.
Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg. Der Fall. Der Mensch. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Folge 7. Peking, die Konkurrenz der Russen und Carolina Kostner.
Seit fast 2 Stunden sitzen wir hier und reden. Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Alex Schwarzer hat sich eine Karaffe Wasser mitgenommen. Für uns beide. Doch keiner rührt an diesem Abend diesen Wasserkrug auch nur an. Bei unserem nächsten Treffen wird er sagen, ich war danach fast schon etwas dehydriert. Wir müssen während des Interviews zwischendurch trinken. Hier ist er wieder ganz Sportler und Profi. Doch an diesem Abend denken wir nicht ans Trinken. Beide sind wir zu konzentriert. Alex Schwarzer beim Reden und ich beim Zuhören. Ich habe viele Interviews in meinem bisherigen Berufsleben geführt. Aber wenige Gesprächspartner haben mich so gefesselt wie dieser inzwischen 40-jährige Sportler. Auch nach 2 Stunden verhaspelt sich Alex Schwarzer nicht. Er bleibt inhaltlich bei den Fragen, die ich ihm stelle, und er behält den Rhythmus beim Sprechen bei. Bis zum Schluss. Am Ende sind es fast 3 Stunden, die das Interview an diesem Abend dauert. Es ist fast schon die Länge eines 50-Kilometer-Wettkampfs im Gehen. Viel fehlt nicht. Inzwischen sind wir im Jahr 2008 angekommen, das Jahr seines größten Triumphs. Dabei hat das Jahr damals mit einem Streit begonnen. Alex Schwarzer und sein Trainer Sandro Damilano waren ein Jahr zuvor in Osaka zusammengekracht. Der Südtiroler Geher fühlte sich von seinem Trainer irgendwie im Stich gelassen. Auch zu Jahresbeginn ist der Zwist weiterhin nicht beigelegt. Und es passiert etwas, was eigentlich völlig untypisch ist. Normalerweise schimpfen Profisportler über ihre Trainer, dass sie zu viel trainieren müssen. Doch bei Alex Schwarzer ist es genau umgekehrt.
Ich habe zu 8 gewählt, wirklich meine Möglichkeiten ausreizen. Ich regeneriere einfach schneller wie alle anderen und ich kann deswegen mehr trainieren. Das ist schon ohne kein Verdienst, das ist meine Genetik. Verdienst höchstens meiner Mutter, meinem Vater, irgendwo verdienst. Und das ist ja so. Und zu 8 habe ich mir gedacht, das will ich jetzt richtig ausreizen. Und weil ich einfach nicht jetzt gewählt habe, noch mehr Kilometer gehen, und ich habe angefangen, einfach abgesehen von den Gehtrainings, wirklich mit dem Ergometer, also mit dem stationären Vorradl, noch mehr Stunden zu machen. Und da habe ich wirklich viel trainiert. Und das war auch oft sehr, sehr am Limit. Also, ich habe noch wirklich konstant 30 Stunden die Woche trainiert. Jede Woche. Tag, Tag, Tag. Und ich war auch zum Beispiel vor Peking, wo wir in Livigno trainieren. Und da ist meine Leistung in Galling angegangen. Dann habe ich schon gemerkt, das wäre zu viel. Nicht? Was mir noch zugute gekommen ist, das sind einfach auch oft einmal die glücklichen Zufälle, dass die Olympiade in Peking war. Das heißt, das ist die Reise, wo ich nicht trainieren kann. Das heißt, du hast ein anderes Klima wieder, wo du umpassen musst. Du hast eine andere Zeit, wo du umpassen musst. Also du bist gezwungen, weniger zu tun. Deswegen ist sich das noch beim Rennen, hat sich das alles wieder ein bisschen eingependelt. Das Jahr drauf, 2009, Weltmeisterschaft in Berlin. Gleiche Schema. Riesige Umfänge im Training, bin ich hin hier zum Wettkampf gekommen. Da war keine lange Reise, kein anderes Klima keinen Zeitunterschied. Da bin ich gerade zum Rennen zu. Ja.
In dieser Zeit beginnt Alex Schwarzer, sich aber auch für neue technische Hilfsmittel zu interessieren. So schafft er sich auf eBay ein sogenanntes Unterdruckzelt an.
Ich habe mir das Höhlenzelt gekauft, ja. Ich habe damals gewusst, dass die Australier haben ja keine Berge. Also, die können nicht sagen, jetzt gehe ich auf die Seiser Albe und trainiere mal auf 1800 Meter. Die kennen das nicht. Das heißt, sie haben praktisch direkt die Unterdruck heißer. Das heißt, die haben eine Unterkunft zum Beispiel in einem Trainingszentrum, wo sie einstellen können. Mein Zimmer hat Sauerstoffgehalt wie auf 3000 Meter oder 2000 Meter. Und die haben mir damals gedacht, das bringt mich noch weiter. Woran ich glaube, weil ich durch ein Höhenzelt, ich habe einen kleinen Kompressor genommen, ich habe das Zelt selber in die Augen gebaut, ich habe einfach mit der Maske geschlafen, wo ich die Luft eingeatmet habe, wie ich in der Herche. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass wenn man bei uns in natürliche Herche geht, also in Schnolls oder egal wo, hat mir das persönlich auch viel mehr gebracht. Ja, es ist unterschiedlich, es ist eine individuelle Sache. Aber damals habe ich mir gedacht, das kaufe ich mir jetzt. Das habe ich damals auf Amerika, glaube ich, hergestellt. War auch kein billiger Spaß, das habe ich sicher 4.000 oder 5.000 Dollar gehabt. Aber das bringt mich noch weiter nicht. Das ist eben das Thema, auf der Olympiade hin, probiere ich das noch mehr auszureizen, mein Training, meine Regeneration. Ja.
Nach dem italienischen Strafrecht ist das Verwenden eines solchen Unterdrucks oder Höhenzeltes aber eine Straftat. Jahre später wird das auch einer der Anklagepunkte im Dopingprozess gegen Alex Schwarzer vor dem Bozner Landesgericht sein. Der damals 23-jährige Spitzensportler denkt 2008 nicht an dieses Verbot.
Nein, weil es ist wohlerlei strafrechtlich. Also ich habe mich nicht ausgekannt in der Gerichtsbarkeit. Nicht. Die WADA sagt, für uns ist das nicht Doping. Und das haben mir unzählige Athleten getan. Nicht. Und deswegen war mir da nie bewusst, dass ich da irgendetwas tue, was nicht sportrechtlich, sondern strafrechtlich verboten ist. Ja. Das ist jetzt erst, ich glaube, vor einem Jahr umgepasst worden, dass das auch strafrechtlich keine Straftat mehr ist. Ne? Ja, aber damals war mir das überhaupt nicht bewusst. Ne? Absolut nicht.
Diese Geschichte wird später nicht nur Alex Schwarzer fast zum Verhängnis. Der GR holt sich damals in Sachen Höhentraining auch den Rat des bekannten Arztes und Komplementärmediziners Christian Thuile.
Ja, weil ich bin damals bei ihm gewesen, als normaler Arzt, ja. Und wir haben uns damals nicht über ein Zelt selber ausgetauscht, sondern generell über Sehentraining. Ja. Und es war ja nie ein Problem, wenn ich zum Beispiel mit der Nationalmannschaft in Livigno trainieren gehe oder in Sestriere oder egal wo, bin ich schon in der Herche. Nicht? Aber für daheim habe ich mir gedacht, da kann ich das nach allem machen. Also auch wenn ich auf 1000 Meter bin, da kann ich einstellen, einschlafen wie auf 3000 Meter. Und also er war nie direkt mit dem Zelt selber in dem Fall involviert. Ich habe mich einfach ausgetauscht mit ihm über Training in der Herche. Weil er damals, kann ich mich erinnern, hat bei ÖSV damals, bevor er in Südtirol Arzt geworden ist, viel mit Höhentraining zu Tieren kaputt und dann mir eigentlich über den mehr ausgetauscht. Hat dann noch archiviert worden, aber hat auch Schwierigkeiten gehabt. Ja.
In Wirklichkeit ist das Ganze eine völlig verunglückte Aktion. Alex Schwarzer verwendet nicht das Zelt, sondern nur den Kompressor und die Atemmaske, um beim Atmen die Höhe zu simulieren. Dabei macht der Spitzensportler einen absurden und gefährlichen Fehler, den er erst viel später bemerkt.
Die Maschine, die ich gehabt habe, die hat maximal 3600 Meter stimulieren gekannt. Aber du musst ja allem die Höhe dazu rechnen, wo du dich befindest. Und das habe ich nicht gewusst. Das heißt, Wenn ich zum Beispiel in Kolchen um die Maschine genommen habe, sind wir auf 1500 Meter, und die auf 3,6 einstelle, dann bin ich nicht auf 3,6, dann bin ich auf 5. Und das war ja noch auch ein Grund, wieso ich mit der Maschine nie ein gutes Gefühl gehabt habe. Weil ich einfach viel zu hoch war. Ich habe ja teilweise schlecht geschlafen oder überhaupt nicht geschlafen. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist ein Wahnsinn, dass mein Körper das Training noch verkraftet hat, weil die Bergsteiger, die Alpinisten, die wissen, was heißt, auf 5000 Meter schlafen. Und noch im Tag danach noch das Training machen. Und wieder auf 5000 Meter schlafen. Und wieder trainieren. Und wie ich davor gesagt habe, wenn du die Sachen nicht weißt, machst du dir auch keine Gedanken über das. Und ich habe es nicht gewusst, dass man das zusammenzählen muss, ja, weil die Maschinen, die sind gemacht worden für Flachländer, wie ich gesagt habe, für die Australier. Die haben keine Härche. Also wenn die Maschine auf 3,6 einstellen, dann ist es auf 3,6, Punkt. Aber wir sind ja schon in die Berge. Und was habe ich da auf einen unmöglichen Blödsinn gemacht? Und dachte, habe ich mein Training gemacht und meine Leistungen verbraucht. Ne? Also, Wahnsinn.
Gleichzeitig aber geht Alex Schwarzer, wie viele Profis, auch bewusst zum Training in die Höhe. So logiert und trainiert er mehrmals in dieser Zeit, auch im Hotel Gravant am Schnalstaler Gletscher.
Logistisch gesehen mega, weil ich kann auf 3,2 schlafen, in natürlicher Härche, was aus meiner Sicht mehr bringt. Und ich bin mit dem Band in 6 Minuten auf 2000 Meter. Und dann nochmal 5 Minuten mit dem Auto und ich bin auf 1007, wo ich um den See trainieren kann. Also logistisch gesehen mega. Ich persönlich glaube, dass so die ideale Härche 2000 Meter ist. Weil auf 3000 Meter schlafen ist die Regeneration schon schlechter. Und mein Credo ist allem, das Training kommt an zuerst. Das Training muss gut sein. Noch kommt der ganze Rest. Und ich glaube, 3000 Meter, ich war ein paar Mal in Schnalstein. Aber ich habe nie zum Beispiel so ein gutes Gefühl gehabt, als wenn wir in Livigno zum Beispiel waren. Weil ich heim, wo wir auf 2000 Meter oder 1008 oder was es war, habe ich während meine Trainings machen gekannt. Habe ein Höhentraining gehabt, aber habe nicht darüber geschlafen. Und da ist mir dann auch am besten gegangen. Andere Sportler haben eine andere Reaktion. Ja. Ich kenne viele, die Stilser Jocha gehen schlafen oder auch Schnalz schlafen. Und dann noch einen guten Erfolg haben. Ne? Sehr individuell. Ja.
. 2008 macht Alex Schwarzer aber auch eine private Bekanntschaft, die ihn in den Jahren darauf durchs Leben begleiten wird. Carolina Kostner. Carolina Kostner ist so wie Alex Schwarzer eine Spitzensportlerin. Die damals 21-jährige Grödner Eiskunstläuferin schaffte bei ihrem ersten Antreten bei einer Europameisterschaft 2003 den 4. Platz. Im März 2005 gewinnt sie bei der Eiskunstlauf-WM in Moskau die Bronzemedaille. Bei der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin ist Carolina Kostner die Fahnenträgerin für das Gastgeberland Italien. Aufgrund eines Sturzes im Kurzprogramm erreichte sie bei diesen Spielen zwar nur den 9. Platz, doch im Jahr 2007 wird sie bei der Eiskunstlauf-EM in Warschau Europameisterin. Diesen Titel verteidigt sie ein Jahr später erfolgreich in Zagreb. Bei den Weltmeisterschaften 2008 im schwedischen Göteborg gewinnt Carolina Kostner dann die Silbermedaille.
Wir haben es in der Zeit kennengelernt, 2008 vor Peking. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie ganz der erste Kontakt war. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe mir auf alle Fälle nicht viel dabei gedacht. weil ich sowieso die Olympiade im Kopf gehabt. Die Sache ist noch erst ins Laufen gekommen, wo man praktisch, ich war ja damals in Saluzzo praktisch neben Cuneo und sie war in Turin. Sie hat die Saison fertig gehabt, das war früher 2008. Und ja, hin und her sehen wir es einmal. Ne? Wir sind 50 Kilometer weg, sehen wir es einmal. Ne? Und ja, mir hat sie sofort gefallen, aber gefallen im Allgemeinen. Ich habe da wirklich jemanden gesehen, der sehr ähnlich denkt wie sehr sportorientiert, dichter Lockerheit. Mir hat das gefallen. Mir hat das mir gleich gedacht. Wir reden nur eine Sprache, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Plötzlich sind zwei junge Menschen ein Paar, die beide Profis sind und für den Sport leben. Ist das der Kitt, der die beiden von Anfang an zusammenhält?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich traue mich zu sagen, dass es vielleicht für einen Außenstehenden schwierig ist, oft überhaupt 100% nachzuvollziehen, wie ein Spitzensportler denkt. Weil schon einmal das Schema, essen, schlafen, trainieren und dann wieder mal einen Wettkampf. So denkt ja kein normaler Mensch, nicht? Nein, so denkt kein normaler Mensch. Ein normaler Mensch macht seine Arbeit von X bis X, kommt heim und dann ist die Arbeit kein Thema mehr. Oder vielleicht in einem geringen Maß, aber halt, bei Spitzensportler gibt es das ja nicht. Nicht? Und bei ihr war logischerweise war das nie ein Thema, weil sie hat ja im Sport genau gleich gesehen wie meining. Vielleicht ein kleines bisschen weniger extrem wie ich, weil ich war ja eine Maschine in der Zeit, wirklich, mich nichts anderes interessiert. Sie war schon ein bisschen mehr locker, ein bisschen größere Lockerheit gehabt. Aber summa summarum bin ich einfach gut ausgekommen mit der Denkweise, mit mir auch mal von Anfang an wirklich gut reden gekannt. Es hat wirklich gepasst.
Alex Schwarzer und Carolina Kostner. Der kühle Geher aus dem Norden und die blonde Eisprinzessin werden von der italienischen Klatschpresse schon bald zum neuen Glamour-Paar hochstilisiert.
Das war mir absolut egal. So, ich habe nie so, und sie glaube ich auch, nie in der Hinsicht irgendwie irgendeinen Gedanken gehabt. Weil mir einfach zu fest und zu fokussiert schon in unserem Sport waren. Wir haben ja ein extrem bodenständiges Leben gehabt damals. Sie hat ja die gleiche Routine gehabt wie ich, leider ist sie halt nicht auf der Straße gegangen trainieren, sondern ins Eisstadion. Aber wir haben uns getroffen, jetzt nicht gerade mit der Trainerhose, aber halt die erste Jeans, die sie im Kasten gefunden haben, an Junge gelegt und das erste Leibele, die sie gefunden haben, an Junge gelegt. Da war nie der Gedanke, was da jetzt gerade sein wird. Und wir haben das ja praktisch auch monatelang so unter uns gehalten.
Parliamo del fidanzato della Kostner.
Parliamo di un grande campione, di Alex Schwarzer.
Io parlerei più di lei comunque.
Carolina Kostner, sì, la conosciamo tutti, una grande pattinatrice, fidanzata con questo vincitore degli oro nel 2008 a Pechino.
Non avrei detto
50 km di marcia.
Non avrei detto proprio grande pattinatrice, avrei tolto pattinatrice, avrei detto una grande, gran bella donna.
Una gran bella donna anche, sì, è vero.
Il problema è che, wenn das öffentlich geworden ist, dass du dich ja nicht verstecken kannst, nicht? Das geht ja nicht. Und du musst, sagen wir, es ist besser, irgendetwas machen, ein paar Auftritte machen, dass es Fotos gibt, dass das bestätigt wird, weil man noch den Rest von der Zeit eine Ruhe hat. Weil wenn du die Almlei versteckst und alles, geht es so weiter. Und das haben ihn gewählt und sie auch nicht. Weil man muss es nicht verstecken.
Profisportler haben nicht nur einen genau programmierten Tagesablauf, sondern auch einen Jahresplan für ihr Training und ihre Wettkampfvorbereitung. Die Beziehung zwischen Alex Schwarzer und Carolina Kostner hat schon bald direkte Auswirkungen auf diesen gewohnten Lebenslauf.
Es war in der Hinsicht sicher vielleicht für sie gut, dass sie in Deutschland damals trainiert hat, in Oberstdorf, dass ihre Saison noch angefangen hat, weil es war ja noch Herbst in Galing, dass sie sich mehr auf die Sachen wieder gekannt hat, konzentrieren. Ich habe mir noch schwerer getan, ehrlich gesagt, weil ich habe schon ein bisschen Probleme gehabt in der Hinsicht, dass ich Zeit für sie erfinde, aber dass mein Training nicht leidet. Ja. Und ich bin ja damals, das erste Jahr, ich bin sehr oft bei ihr in Deutschland gewesen. Ich war in Wien Wettkampfzuschauung, ich war in Helsinki Wettkampfzuschauung, ich war in Moskau Wettkampfzuschauung. Und logisch für mich, in meiner Denkweise damals, das war für mich eine riesen Herausforderung. Einfach weil für mich das Training damals gezählt hat. Aber ich habe auch gewählt, ihr gerecht werden, weißt du? Weil ich sie ja gern gehabt habe. Und das war für mich eine extreme Belastung. Deswegen, wenn ich noch eigentlich mal, wenn er mal früher geworden ist und ich eigentlich gemerkt habe, richtig starten mit den Rennen, da war ich eigentlich einfach gleich mal fertig. Ich war fertig, ich war hin und her und Training und da noch Training und jetzt bin ich da im Flieger, weil ich da hin muss, da noch schneller Training. Ich war einfach fertig.
In all diesen Jahren hat Alex Schwarzer bei den Wettkämpfen einen besonderen Gegner. Es sind die russischen Geher. Russische Sportler gewinnen nicht nur in Helsinki 2005 vor ihm Gold und Silber, sondern die russischen Sportler sind auch in den Jahren danach bei allen Großveranstaltungen auf den Medaillenrängen zu finden. Seit langem kursieren Gerüchte über systematisches Doping bei den russischen Gehern. Jetzt beginnt auch Alex Schwarzer, sich über diese Vorwürfe ernsthaft Gedanken zu machen.
Zwacht war eigentlich das erste Mal, wo ich langsam gedenkt habe, dass die ganze Geschichte systematisch passiert. Ich meine, mir war schon klar, dass es Doping gibt. Aber ich habe mir eigentlich angedenkt, dass vielleicht ist es ein unzählener Athleten, die Russen, wenn sie es dienen, nicht so weit, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht, habe ich mir gedacht. Zwacht habe ich angefangen anders zu denken, weil wir haben Zwacht im Weltcup gehabt, in Russland. War ein wunderschöner Wettkampf, es waren Unmengen an Leuten zuschauen. Es war ein mega Wettkampf, aber ich habe einfach, es war noch die Dopingkontrolle und das war einfach ein Wahnsinn. Es ist leider russisch geredet worden. Leute sind mit den Sportlern eingegangen, wo sie die Urinprobe angeben müssen. Die nicht sein, aber ich muss alleine meine Urinprobe angeben. Es darf leider kontrollieren mitgehen, der schaut, dass das auch mein Urin ist. Was ist da der Kurner zu sein? Und es war ja noch so, dass praktisch nach den Rennen, die Wochen drauf, von den Rennen, von der Veranstaltung, ja wirklich viele Russen positiv waren. Und dann war in Juni russische Meisterschaften, wieder super Zeiten, wieder Unmengen an Positiven. Epo. Und jetzt haben wir nicht mal gedacht, das muss systematisch passieren, weil die trainieren alle zusammen. Das ist alles die gleiche Trainingsgruppe, ist der gleiche Trainer. Das ist kein Zufall.
Es ist eine Erkenntnis, die jeden Spitzensportler extrem belasten würde. Doch Alex Schwarzers Reaktion ist anders.
Es war für mich eine Belastung, die überschaubar war, weil ich einfach brutal gut war. Es war nicht ein Thema für mich, weil ich einfach brutal gut war. Nicht? Aber es war beängstigend, weil die ganze Sache größer war, wie ich mir das eigentlich gedacht habe.
Größer, als ich mir die Sache vorgestellt habe, sagt Alex Schwarzer. Heißt das, dass in Russland damals und heute Staatsdoping betrieben wird? Schwarzers Antwort auf diese brisante Frage ist diplomatisch.
Ich tat eher sagen, Regionendoping. Weil die Region, wo alle trainiert haben, die Region heißt Mordowien. Die Hauptstadt ist Saransk, wo auch immer ein Leistungszentrum. Die waren alle da. Ich habe mir selbst gedacht, dass das sicher von seinem aus gesteuert wird. Russland ist groß. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt da der ganze Staat involviert ist. Aber von dem einzelnen Trainingszentrum her muss das systematisch passieren. Weil wenn ich 20 Leute und von den 20 Leuten, 20 Top-Leute, Mann und Frau, 20, sein 8 positiv auf EPO, also nicht auf irgendeine Substanz, der ja kontaminiert sein kann. EPO ist injizierbar. Punkt. Also, wenn du positiv auf EPO bist, gibt es keine andere Dinge, als wie das, das du getan hast. Na, sag uns schon der normale Menschenverstand, dass wahrscheinlich das alle tun. Und die haben sie halt auch gedeckt und die anderen nicht.
Der Traum jedes Sportlers heißt Olympia. Auch Alex Schwarzer träumt, seit er ein Kind ist, davon einmal bei den Olympischen Spielen starten zu können. 2008 finden die Spiele in Peking statt und der Südtiroler Geher ist mit dabei. Wenn Alex Schwarzer heute über die Olympischen Spiele von Peking spricht, dann hat er immer noch ein Leuchten in den Augen. Auch an diesem Abend in Mareit lässt er seiner Faszination freien Lauf.
Olympische Spiele ist für jeden Sportler eine andere Dimension. Du kommst zu einem Wettkampf, da ist nicht mehr deine Disziplin, also da ist nicht mehr die Leichtathletik, da ist ja alles. Und eine Sommerolympiade ist noch mal extremer. Ich war zwar 6 Paralympiade in Turin Gast, da verteilt sich es ja ein bisschen. Es ist generell eine kleinere Olympiade mit weniger Leuten, aber da verteilt sich es. Da gibt es ein olympisches Dorf in Turin, da gibt es ein olympisches Dorf in Sestriere für die Skifahrer, da haben vielleicht die Rodler und die Bobfahrer irgendwo anders ein olympisches Dorf, da verteilt sich. In Peking war alles. Und da reden wir von, ich weiß nicht, wie viele tausend Sportler und nicht mehr so viele Betreuer. Und das, sagen wir, wenn du die da wie gehen lässt, das erschlägt dich. Da kennst du nicht mehr aus. Also, mega für einen Sportler. Ich habe meinen Liebigsten in erstbesten Stadion reingeguckt und in die zugeschaut. Weil du siehst die Besten auf der Welt in jeder Disziplin. Aber ich muss ja konzentriert bleiben, ich muss ja ruhig bleiben. Und dann blendest du das total aus. Nicht? Du gehst du leider aus, dein Training zu machen, machst dich deine Sachen. Und denkst nicht, Mama mia, jetzt haben wir endlich bei der Olympiade. Ja.
Nächsten Samstag ist auf tageszeitung.it die 8. Folge zu hören. Dann wird es vor allem um die Last und die Erwartung gehen, die man als Olympiasieger plötzlich mit sich herumträgt. Alleingang. Ein Podcast, gesprochen von Hannes Lentsch, gestaltet von Christoph Franceschini.
Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg. Der Fall. Der Mensch.
Ein Podcast der Neuen Südtiroler Tageszeitung.
Tageszeitung Podcast.